herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich Professor Alice Kirchheim zu Gast. Alice leitet das Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik, IML, und ist Inhaberin des Lehrstuhls für Förder- und Lagerwesen an der Technischen Universität Dortmund. Gemeinsam sprechen wir heute über die Chancen und Herausforderungen, die sich durch den Einsatz von mobilen und humanoiden Robotern in der Logistik ergeben. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Alice, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, ich bin mega nervös, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ich kann es dir ein bisschen nachempfinden, denn du bist in sehr, sehr große Fußstapfen getreten, in denen du jetzt schon seit einem Jahr unterwegs bist. Das letzte Mal, als wir uns persönlich und live gesehen haben, ist auch schon eine Weile her. Ich glaube, auf dem Deutschen, da hieß es noch, Deutscher Logistikkongress in Berlin. Das muss kurz davor gewesen sein, bevor die große Pressemitteilung über den ETA ging, dass du in große Fußstapfen trittst. Hast mir damals noch nichts von verraten.
Ja, das wusste ich dann da schon, aber die Verhandlungen waren ja noch gar nicht abgeschlossen. Das heißt, wenn man Ruf bekommt, muss man ja erst auch mal verhandeln. Was man so an Ausstattung bekommt. Und da wird das natürlich noch nicht an die große Glocke gehängt, denn dann ist die Verhandlungsbasis natürlich nicht so gut.
Genau, und im Podcast will ich das schon gar nicht ans Ohr binden, ans Bein binden. So eine Geheimnisse. Ja. Aber schön, ja, erzähl mal bitte ein bisschen deinen Hintergrund. Du bist ja viele Jahre in der Forschung schon unterwegs. Du warst in Hamburg an der Bundeswehr-Universität dort. Erklär mal so ganz kurz in Kurzfassung, wie du eigentlich auf diesen Pfad gekommen bist, wo du da jetzt gelandet bist und wo du in diese Rolle kamst, wo du ich Professor Dan Hompel, diese Institution, die jeder in der Logistik kannte, wo du auf einmal die Rolle von ihm eingenommen hast und der Nachfolger geworden bist. Finde ich super spannend, super tolle Story. Erzähl mal ganz kurz in Kurzform, wie sich diese Story aus deiner Sicht darstellt.
Also ich bin ja selber Informatikingenieurin. Das ist so eine Mischung aus Informatik und Elektrotechnik. Das war mir ehrlicherweise ein bisschen zu theoretisch und ich wollte unbedingt eine Promotionsstelle in der Anwendung finden und bin sozusagen zufällig in der Logistik gelandet. Das war 2007. Und damals lief schon hier in Dortmund das Internet der Dinge. Und ich habe damals, als ich dann in der Logistik angefangen habe und das hier auch alles gesehen habe, was in Dortmund so los ist, habe ich wirklich immer total bewundernd nach Dortmund geguckt, was für ein toller Standort das für die Logistik ist und was hier für tolle Forschung gemacht wird. Und ich hatte da aber zu der Zeit gar nicht die Perspektive, jetzt wirklich in der Wissenschaft zu bleiben, sondern ich habe dann, nachdem ich meine Promotion fertig hatte, hatte ich eigentlich von Prototypen und Forschung die Nase voll, weil ich endlich mal was sehen wollte, was funktioniert. Ne? Also nicht immer nur so über das sprechen, was nicht funktioniert, sondern ich wollte einfach echte Logistiksysteme sehen und bin dann in der Industrie gelandet und bin auch total zufrieden gewesen. Ich war ja bei Still und dann war ich später bei Dematic und irgendwann war ich mal beruflich, gab es so eine Situation, da war ich nicht ganz so zufrieden und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, du, ich wäre ja promoviert, eigentlich kann ich doch mal wieder in die Wissenschaft gehen. Und habe auf dem Weg an die Ostsee, habe ich mal im Handy geguckt und habe eine Ausschreibung gesehen für eine Professur an der Fachhochschule in Aalen. Und habe ich mich beworben. Und das ist was geworden. Und dann, dann waren wir in Baden-Württemberg, haben wir uns schon eine Wohnung gekauft, hatte ich gesagt, okay, jetzt bin ich sozusagen beruflich angekommen. Und ich bin in Hamburg geboren, dann ist auf einmal ein halbes Jahr später eine Ausschreibung für eine Professur in Hamburg gewesen, in der Logistik. Ja, ich meine, da musste ich mich drauf bewerben. Ne? Sind wir wieder also nach Hamburg umgezogen, ist auch was geworden und wollten uns da wieder eine Wohnung kaufen. Und nach einem guten Jahr bin ich durch die Fraunhofer Gesellschaft auf die Ausschreibung aufmerksam gemacht worden. Das war eigentlich total cool über LinkedIn. Die hat mich kontaktiert, das Berufungsmanagement von der Fraunhofer Gesellschaft, und hat geschrieben, so ganz kryptisch haben geschrieben, so, sie hätten hier jetzt irgendwie eine Ausschreibung in der Zukunft, eine Nachbesetzung in der Logistik, ob ich Interesse haben könnte. Ne?
Und da hattest du noch keine Ahnung, worum es sich da handelt, oder?
Als ich das gesehen habe, ich bin echt umgekippt. Ne? Ich habe gedacht, so was, nee, die kontaktieren mich doch jetzt nicht in der Nachfolge von Michael Ten Hompel. Ne? War dann tatsächlich so, dass sie mich auf diese Ausschreibung aufmerksam gemacht haben und dann habe ich mich beworben. Ich habe gedacht, probieren kann ich es ja mal.
Ja, ne? Das kann schon schief gehen.
Ja, genau. Was kann schief gehen, war natürlich emotional eine echte Berg- und Talfahrt. Und als der Ruf gekommen ist, da bin ich tatsächlich hier in Dortmund gewesen. Hier war gerade eine wissenschaftliche Fachtagung. Und ich habe rufenderweise Michael Ten Hompel angerufen und habe ins Telefon gerufen, Herr Ten Hompel, ich habe den Ruf bekommen. Und dann sind wir abends essen gegangen, mein Mann und ich, in Dortmund. Und dann ist er noch vorbeigekommen. Wir haben mit Champagner angestoßen und haben uns umarmt und waren beide mega glücklich. Und insofern bin ich jetzt einfach hier und finde das klasse.
Was für eine tolle Story. Gut, dass ich dich danach gefragt habe. Hast du diese Story so schon mal irgendwann erzählt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war das so, keine Ahnung, Interviews mit der DVZ oder irgendwelchen Publikationen, aber die haben doch diese emotionale Story so noch nicht abgedruckt, oder? Hast du die schon mal erzählt? Ich kannte die jedenfalls nicht.
Ich habe sie tatsächlich in meiner Antrittsvorlesung erzählt, weil ja so eine Antrittsvorlesung, da geht es ja darum, dass man, also das ist so ein formaler Vorgang, dass man sich vorstellt der Öffentlichkeit, also das ist kein wissenschaftlicher Vortrag und da wollen die Menschen, die dann da kommen, wollen natürlich sowohl mich kennenlernen, als auch den Logistikstandort in Dortmund, den Lehrstuhl und auch das IML. Und in der Vorbereitung dieses Vortrages habe ich gedacht, ich erzähle diese Geschichte. Na, und ja, habe ich dann auch so gemacht. Ne?
Im kleinen Kreis der Zuhörenden. Jetzt ist natürlich noch ein größerer Kreis der Zuhörenden. Hören einige Leute mehr zu, als in deinen Hörsaal passen. Würde ich mal salopp behaupten.
Ja, ich gehe davon aus, es sind krass viele Leute, die sich das anhören. Und vielleicht bin ich auch deswegen so nervös, weil ich selber den Podcast ja auch immer höre. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, ich höre meinen eigenen Podcast und das ist natürlich ein komisches Gefühl.
Hast du denn Herrn Tenhompel in dem Podcast selber gehört? Als Vorbereitung auf deine Vorstellungsgespräche?
Ich habe den Podcast gehört. Ich habe mich nämlich hier akribisch auf das gesamte Berufungsverfahren vorbereitet, alle Bücher gelesen und getan und gemacht. Also
ja, super. Ja, dann beschreib uns doch mal, du musst da große Fußstapfen jetzt ausfüllen. Die Erwartungen sind groß von allen Seiten, dass du mit einer entsprechend großen Vision da an den Start gehst. Oder ist das eher so Sachen betreuen, erstmal reinarbeiten oder Sachen fortführen? Gehst du mit einer großen Vision ran oder wie darf ich mir das vorstellen?
Nee, also erstmal, was total klasse ist, und ich glaube, deswegen verstehen Michael Tenhompel und ich uns auch so gut, das, was hier gemacht wird am Standort mit dem ganzen mobile Robotik, das finde ich ist einfach das Thema, das interessiert mich, Automatisierung in der Logistik. Dann bin ich allerdings jetzt nicht so, dass ich mit einer Idee gekommen bin und gesagt habe, so, wir müssen jetzt hier was umstrukturieren oder verändern und fangen jetzt hier was ganz Neues an. Das läuft ja auch richtig gut hier. Insofern war das für mich nicht so der Ansatz, jetzt mit einer eigenen Vision zu dem Logistikstandort Dortmund und die gesamte Logistikwelt zu verändern. Ich gehe den Weg weiter und gehe davon aus, dass über die Jahre wird sich ein eigener Weg entwickeln. Und außerdem bin ich so vom Typ her sehr kommunikativ und arbeite gerne mit Menschen zusammen. Und insofern möchte ich die Zukunft der Logistik mit Menschen gestalten und möchte das nicht alles alleine vorgeben, sondern das ist eine Reise.
Ja, ja. Muss man das denn auch groß formulieren? Also muss man eine große Vision aufstellen? Was ist da nicht die Erwartung, wenn man da so eine Rolle übernimmt?
Doch, alle erwarten, dass ich eine Vision habe und es erwarten auch sehr, sehr viele, dass ich ein Zielbild habe. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich gar keine Vorstellung habe. Ich habe mich ja, als ich mich beworben habe, man muss ja so einen Probevortrag halten und so eine Kommission hört sich das alles an. Und ich bin da mit dem Thema humanoide Roboter reingegangen und hatte echt gedacht so, boah, Alice, da bist du aber jetzt echt mal richtig visionär unterwegs, um dann irgendwie jetzt festzustellen, dass das Thema humanoide Robotik in der Logistik ein Riesenthema ist. Und ich würde mal sagen, da hatte ich den richtigen Riecher, ja?
Das in der Tat. Und das ist auch ein Thema, über das ich mit dir heute sprechen möchte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn sich da jetzt gerade in diesem Jahr 2025 so einiges tut. Gerade das Thema humanoide Roboter gibt es ja schon eine Weile. Da gibt es auch eine ganze Reihe an YouTube-Videos, die man sich in der Vergangenheit angeguckt hat, wo irgendwelche Roboter spektakuläre Parkour-Stunts machen und da Dinge vollführen können. Aber jedes Mal, wenn man darüber mit Logistikern gesprochen hat, dann hieß es alles immer wieder, ja, alles totale Zukunftsmusik, alles auch viel zu teuer sowieso. Und welche Rollen sollen die denn tatsächlich übernehmen? Die Rollen oder die Aufgaben, die in Logistik tatsächlich rar sind, da brauchen wir keine humanoiden Roboter, da haben wir AGVs, da haben wir AMRs, da haben wir Pick-Roboter und so weiter und so fort. Und diese humanoiden Roboter sind jetzt im ersten Schritt nichts für die Logistik. Aber ich glaube, dieser Blick oder diese Meinung ändert sich gerade etwas, zumindest aus meinem Dafürhalten. Du kannst da sicherlich gleich einhaken und deine Vision dazu darstellen, weil ich glaube, dass wenn man so viele verschiedene Technologiefirmen jetzt sieht, die an diesem Thema humanoide Roboter arbeiten, und die auch vorgesehen sind tatsächlich für so Gebrauch im Haushalt und wenn sie tatsächlich in großen Stückzahlen an Endverbraucher auch letztlich verkauft werden für $10.000 oder $20.000 für so einen Haushalt beispielsweise, dann kannst du solche Dinge skalierbar in großen Mengen herstellen, dann wird die Technologie sehr, sehr schnell besser, dann kommen die Kosten sehr schnell runter und plötzlich kommen die humanoiden Roboter vielleicht doch in der Logistik an. Das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung des Ganzen, aber du hast da sicherlich eine sehr, sehr feinere, ausgereiftere Meinung dazu, ob 2025 das Jahr ist, wo wir einen Durchbruch erleben. Den wir ja schon lange provoziert haben und Leute haben immer schon gesagt, ja, dieses Jahr ist das größte Jahr und dann nächstes Jahr ist das größte Jahr. Das ist nie passiert, oder?
Aus meiner Sicht würde ich einfach mal sagen, war das Jahr 2024 der Durchbruch der humanoiden Roboter in meiner Wahrnehmung. Ne? Also erstmal stimme ich dir zu, diese Videos auf YouTube, die kennt jeder, ne? Von Boston Dynamics, wo diese riesigen Roboter immer rumgelaufen sind und getan und gemacht haben, die waren derzeit ja ferngesteuert. Aber jetzt, warum ich 2024 glaube, dass das der Durchbruch war. Die International Federation of Robotics hat humanoide Roboter im Jahr 2024 unter die Top 5 Themen genommen. für die Zukunft. Und das, finde ich, ist einfach ein Zeichen dafür, dass offensichtlich in dem Markt so viel Bewegung drin ist, dass wir die bald sehen werden. Wobei muss man auch mal ein bisschen sagen, was ist bald? Ne? Also sie werden jetzt nicht im Jahr 2025 auf einmal Pakete verteilen oder irgendwie Pakete sortieren oder kommissionieren. Aber die Marschrichtung ist aus meiner Sicht klar in die Richtung.
Okay, und du meinst nicht, dass es wieder so ein Fehlstart ist, dass man irgendwie so hohe Erwartungen, die dann doch nicht erfüllt werden, und es ist irgendwie so eine, jetzt gerade so eine Hype-Phase, die dann total wieder abflacht und dann gerät das Thema wieder in Vergessenheit und dann kommt was Neues?
Das ist ja eigentlich bei Trends immer so, dass erstmal alle auf den Zug aufspringen.
Der
Hype, und dann,
der Hype-Cycle, genau, voll so
dann,
ja.
Ja, so, und dann wird das natürlich abstürzen, ist ja auch logisch. Wenn man sich mal die Filme anguckt, da kann man ja auch ganz viele Bilder sehen von BMW aus der Produktion, haben die ja schon mal auch einen Testeinsatz gemacht. Und wenn man sich die Roboter anguckt, dann, die haben ja auch teilweise gar keine richtigen Hände, die jetzt industriell eingesetzt werden, sondern es sind einfach nur so wie Platten. Das heißt, die wirklich feine Handhabung, das, was wir Menschen machen können mit unseren Händen, das können die heute auf jeden Fall für den industriell sinnvoll einsetzbaren Teil, können die gar nicht. Und eine große Herausforderung, die es auf jeden Fall noch zu lösen gibt, ist das Thema Sicherheit. Ne? Das kennt jeder. Denn wenn man sich jetzt mal einfach vorstellt, da läuft ein humanoider Roboter in der Produktion rum, läuft vielleicht eine Treppe hoch und dann fällt er um oder geht aus und dahinter geht ein Mensch. Das heißt, da müssen Konzepte her, wie sichergestellt ist, dass so etwas nicht passiert.
Ja, was sind denn aus deiner Sicht jetzt so die größten technologischen Durchbrüche, die dich jetzt dazu veranlassen, so optimistisch zu sein und auch zu sagen, ja, humanoide Roboter sind jetzt tatsächlich das Trendthema und das wird jetzt kommen. Was waren denn die großen Durchbrüche, auf die wir lange Zeit gewartet haben? Da waren ja so ein paar Dinge dabei, die so wirklich jetzt den Unterschied machen können, oder?
Nee, also ist es jetzt nicht so, dass es so wie bei der generativen KI ist, da war dann ChatGPT und auf einmal redet die ganze Welt von generativer KI, so ist das nicht. Ich glaube, das ist eine lange Entwicklung, wenn man sich überlegt, dass Boston Dynamics, die gibt es schon seit 1992. Aber das, was sich verändert hat, ist, dass wahnsinnig viel Geld fließt, also Investitionskapital in Startups, und das finde ich faszinierend und das ist für mich auch das Zeichen, dass das Thema industriell einfach eine Perspektive hat. Man muss sich mal überlegen, dass die Agility Robotics, sie haben den Figure AI, die sind erst 2022 gegründet worden und haben, glaube ich, insgesamt 675 Millionen US-Dollar an Kapital eingeworben. Und das ist ein Unternehmen, ne? Und derer gibt es viele. Und ich habe mir dieses Jahr auch vorgenommen, nach China zu fliegen, zur CeMAT, und mir mal anzugucken, was ist da eigentlich los, ne? Weil das vergessen wir einfach manchmal ein bisschen in unserer egozentrischen Perspektive auf Europa, was eigentlich in China los ist. Ne? Die haben ja auch ganz andere Sicherheitsbedingungen und sind da viel agiler. Und da möchten wir auf jeden Fall, möchte ich hinfahren und mir das mal in live angucken, wie da so das Thema humanoide Robotik läuft.
Ja, in der Tat sind solche Summen bei uns nicht üblich, Startup-Investitionen. Könnte das für uns zum Problem werden? Ist es denn immer eine Frage des Geldes? Also je mehr Geld investiert wird, desto größer die Chancen, dass was Gescheites bei rumkommt. Und im Umkehrschluss, wenn wir nicht bereit sind, so viel in neue Technologien zu investieren, dann werden wir ins Hintertreffen geraten in Bezug auf die Länder, in denen wesentlich größere Summen unterwegs sind, wie in den USA beispielsweise, aber auch in Asien, in China insbesondere.
Es gilt ja nicht immer viel hilft viel, ne? Da würde ich nicht sagen, dass irgendwie eine direkte Korrelation zwischen der Menge des Geldes und dem Grad der Innovation gibt. Aber aus meiner Sicht wird hier zu wenig investiert, ne? Um mal einen Vergleich zu machen, also Neura Robotics, die sitzen in Metzing, also in Baden-Württemberg, die haben, glaube ich, dieses Jahr 120 Millionen Euro eingeworben. Also es gibt ja auch Unternehmen, die sich mit diesem Thema befassen, aber das ist halt einzeln. Ja, dann gibt es noch in UK, gibt es noch humanoid Robots, und ansonsten wird es dann aber auch schon dünn. Ne?
Wie sieht denn überhaupt die ideale Situation hier in Deutschland aus? Also jetzt nochmal zurück zum Fraunhofer und auch dieser Ansatz, den ihr verfolgt, dass ihr Forschung nicht nur um der Forschungswillen macht, sondern tatsächlich Forschung und Entwicklung betreibt für tatsächliche zukünftige praktische Anwendung. Das ist ja mal so ein bisschen das Mantra, salopp formuliert. Aber wie sieht das denn dann in eurer Welt aus und wie eng muss dann die Zusammenarbeit zwischen der Wissenschaft, also Dinge, die ihr macht, und solchen Startups beispielsweise sein? Muss das nicht Hand in Hand funktionieren? Sonst haben wir doch keine Chance, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ja, das stimmt. Deswegen ist das ja auch mein Traumjob, weil ich kann sowohl grundlagenorientierte Forschung, das kann ich an der TU machen, dann kann ich hier anwendungsorientierte Forschung mitmachen, und wir arbeiten mit Industrieunternehmen zusammen. Wir haben ja hier am Standort Dortmund, das wissen viele gar nicht so sehr, wir haben ja ein richtiges großes Ökosystem der Logistik in Dortmund, und wir haben auch Startups, die sich aus dem Fraunhofer Institut ausgründen, wie die Motion Miners, die Logistikbude, Slapstack und Borderless, und das sind einfach Startups, die ich ich glaube, Motion Miners, die haben sich vor 6 oder 7 Jahren gegründet. Das heißt, wir haben hier auch ein Umfeld, um die jungen Menschen tatsächlich zu begeistern mit dem, was sie hier selber in der Forschung machen. Wenn die da sehen, okay, das gibt echt einen industriellen Einsatz dafür oder sie sehen einen Markt dafür, dass wir das hier auch befördern. Das finde ich einfach schon total klasse.
Und ganz konkrete Dinge, an denen ihr jetzt arbeitet, ganz konkret in Bezug auf humanoide Roboter, die vielleicht mal Einsatz finden können in der Logistik. Sind da konkrete Projekte gerade am Start? Ist da was zu erwarten aus eurem Haus? Wie weit seid ihr mit Projekten oder in erster Linie Grundlagenforschung? Wo stehen wir da momentan?
Also wir sind ja ein anwendungsorientiertes Forschungsinstitut. Mhm. Insofern, wir entwickeln hier selber keinen humanoiden Roboter, ne? Sondern im Bereich mobile Robotik versuchen wir Lösungen zu entwickeln, die auch zeitnah den Weg in den Markt finden können. Und da ist zum Beispiel unsere Antwort auf das Thema mobile Robotik. Der Evobot, den haben auch schon ganz viele gesehen, das Video ist viral gegangen.
Im Video habe ich gesehen, und auf der Bühne habt ihr den auch schon gehabt, ne?
Ja, wir hatten den letztes Jahr auf dem Supply Chain CX dabei. Wir durften ihn da leider nicht fahren lassen aus Sicherheitsgründen, aber wir hatten ihn wenigstens dabei und man konnte sehen, wie er die Arme hoch und runter genommen hat. Der Evobot, der fährt auf 2 Rollen. Und balanciert sich selber aus, er hat also kein Gegengewicht. Dadurch, dass er kein Gegengewicht hat, hat er einen total kleinen Fußabdruck, ist super wendig. Und im Gegensatz zu den ganzen AMR und FTF und FTS und was alles unterwegs ist, kann der auch Handhabung. Also der macht nicht nur Transportaufgaben, sondern er kann Handhabungsaufgaben machen von Kisten oder sonst irgendwie was. Und wir sind da gerade mit CHEP dabei, den zu industrialisieren als Anwendungspartner. Die benutzen den, um den Fabrikenpaletten zu transportieren, wollen die benutzen.
Ja, und wenn man das nochmal eine Stufe weiterdenkt, was kann da dann in Zukunft, was ist da Idealvorstellung, wo sich das Ganze entwickelt?
Da gibt es unterschiedlichste Einsatzzwecke. Also wir haben ja, als wir das Video rausgeschickt haben und das viral gegangen ist, sind über 200 Anfragen aus der ganzen Welt bei uns eingetroffen mit Fragen, ob wir den einsetzen können für den Transport von Einkäufen aus Saudi-Arabien, ne? Oder ob man den auch im Außenbereich für die letzte Meile einsetzen kann. Ich sehe den jetzt eigentlich hauptsächlich vielleicht in der Produktionslogistik, könnte ich mir das vorstellen, um eine Zufuhr von Nachschub zu generieren. Ich sehe ihn jetzt tatsächlich nicht so sehr im Außenbereich, das funktioniert einfach nicht und in Service-Robotik wird da, glaube ich, auch nicht eingesetzt werden.
Ja, jetzt nochmal zurück zum Thema humanoide Roboter. Ich glaube, das ist eine Meinung, die ich schon von vielen Logistikern gehört habe, dass die noch nicht ganz diesem humanoiden Roboter-Hype in Bezug auf die Logistik folgen oder nachvollziehen können. Die glauben eher, dass mobile Robotik in der Tat, aber es muss nicht zwingenderweise humanoide Roboter sein. Mit 2 Beinen, 2 Armen und irgendwie noch mit einem hübschen Gesicht und Lächeln und so weiter. Das ist im Zweifel nicht zielführend, aber mobile Robotik in der Tat. Erstmal teilst du diese Meinung und dann beim Thema mobile Roboter, wo geht's da jetzt weiter? Wo ist da sozusagen Cutting Edge aktuell?
Erstmal schön, dass du das mit den humanoiden Robotern nochmal erwähnst. Das ist jetzt eben gerade ein bisschen untergegangen. Natürlich ist überhaupt erstmal die Frage, welcher Art Roboter werden eigentlich zu humanoiden Robotern dazugezählt? Und viele kennen ja sicherlich irgendwie die Stick-Reports, die regelmäßig veröffentlicht werden. Und da gibt es einen über humanoide Roboter. Ich glaube, Ende letzten Jahres ist er rausgekommen. Und die haben unter humanoiden Robotern jetzt auch Roboter ausgenommen, die zum Beispiel auf einer Plattform fahren. Also jetzt nicht exakt aussehen wie ein Mensch und exakt die Bewegungsabläufe haben, sondern an den Humanoiden quasi angelehnt sind. Und das ist das eine. Und das andere ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal den letzten Atlas anguckt, das ist auch ein humanoider Roboter, das fand ich echt ganz faszinierend. Der kann sich um 360 Grad drehen, das können wir Menschen ja auch nicht, ne? Das heißt, der Arbeitsraum ist einfach ein ganz anderer, wenn man das jetzt nicht exakt nachbaut, wie der Mensch ist, sondern wenn man die Gelenke halt auch für andere Bewegungen nutzt. Ich glaube aber daran, dass zumindest humanoid-ähnliche Roboter in einigen Prozessen eingesetzt werden. Also eine Begründung dafür ist für mich zum Beispiel, heute gibt es viele Tätigkeiten in der Logistik, die von Menschen gemacht werden. Das heißt, die ganzen logistischen Systeme sind so gebaut, dass auch Menschen sich in diesen bewegen und arbeiten können. Wenn wir jetzt den Automatisierungsgrad erhöhen wollen und auch flexibler erhöhen wollen, macht es einfach Sinn, Roboter einzusetzen, die a. kollaborativ arbeiten können und b. sich auch in diesem Raum, den wir Menschen haben, bewegen können, ne?
Ja, ein weiteres Thema, was, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle spielt und was jetzt ein bisschen häufig auch untergeht, wenn man über Roboter spricht, wo man häufig über, der kann diese Bewegung, diese und jene Bewegung, das Thema Vision, was ja auch damit zusammenhängt mit der Sicherheit beispielsweise, dass die neueren Systeme und was sich dort entwickelt, ein sehr, sehr gutes Gefühl davon haben, was um sie herum passiert und auch sozusagen sich an neue Umgebungen besser anpassen können, als es die Roboter aus der Vergangenheit waren, die noch irgendwie mit Sensoren arbeiten mussten und tatsächlich irgendwie angeleitet werden mussten und mit Markierungen auf dem Hallenboden und so weiter. Sag bitte ein paar Dinge zu der Weiterentwicklung dieser Roboter in Bezug auf, wie sie sich orientieren können und was sie sehen können und wie sie ihre Umgebung beispielsweise wahrnehmen.
Ich hole da einmal ein kleines Stückchen aus und springe in die Vergangenheit. Ich habe ja in Bremen am Bremer Institut für Produktion und Logistik gearbeitet, habe da meine Dissertation geschrieben, übrigens zur Automatisierung von logistischen Prozessen und zwar genau über das, was man heute Vision nennen würde. Es ging nämlich um die Erkennung von Stückgütern und das haben wir damals mit Laserscannern gemacht, ne? Und zwar auch nur mit 2D-Laserscannern, die quasi dann noch hoch und runter bewegt wurden, um ein ganzes Bild zu bekommen. Ja. Und im Jahr 2012, das war aus meiner Sicht der Punkt, an dem sich das Thema Vision verändert hat. Ne? Da hat das erste Mal ein neuronales Netz in einem Objekterkennungswettbewerb ist besser gewesen, ich glaube um 10% besser gewesen, als das darunterliegende herkömmliche Erkennungsverfahren. Ne? Und das Ganze hat einen riesen Hype ausgelöst. Und das Tolle an Bildern, und das ist ja Video, ist ja nichts anderes als ganz viele Bilder hintereinander. Das Tolle an Bildern ist, und deswegen funktioniert das auch so gut, die sind ja strukturiert, die sind ja pixelweise aufgebaut. Und es gibt Nachbarschaftsbeziehungen. Und diese Nachbarschaftsbeziehungen können neuronale Netze sehr, sehr gut lernen und können daraus zum Beispiel Strukturen erlernen, die zu erkennen. Und deswegen funktioniert das so gut. Und heute ist das Ganze ja so weit gediegen, dass man nicht mal mehr richtig gut irgendwie selber programmieren muss, um ein neuronales Netz selber zu trainieren oder zu verfeinern. Insofern glaube ich, ist da einfach in den letzten Jahren super viel passiert. Und heute sind wir mit dem Erkennen ja eigentlich auch schon im Videobereich unterwegs, sondern nicht mit Fotos, sondern mit Videos, sozusagen Visual Slam-Verfahren, also simultane Lokalisierungs- und Mappings-Algorithmen. Da lokalisieren sich die Roboter und bauen selber auch Karten um sich herum auf, indem die durch Räume durchfahren. Und da stehen wir zum Beispiel, wenn ich jetzt mal sage, wo ist Cutting Edge? Da sind wir wieder bei dem Evobot. Der Evobot, dadurch, dass der ja fährt und sich selber ausbalanciert, schwankt da. Das heißt, der hat obendrauf eine Kamera und wenn der aber schwankt in der Höhe, dann schwankt ja das ganze Bild. Das heißt, wir haben nicht so wie bei einem Laserscanner, der jetzt in eine Richtung guckt, immer dieselbe Höhe, sondern wir haben das halt schwankend. Und da haben wir eine 360-Grad-Kamera, setzen wir ein für dieses Visual Slam. Und da forschen wir gerade dran, das so lauffähig zu bekommen, dass der Evobot sich autonom in einem Raum bewegen kann.
Ja, und nochmal zurück zu dem Thema generative KI, das auch schon mal ganz kurz vorhin gefallen ist. Da ist ja auch in Bezug nochmal Vision und generative KI, da ist ja auch enorm viel passiert. Wie beeindruckend ist es bitte, was du heutzutage machen kannst, wenn du beispielsweise ein Bild hochlädst und dieselbe Technologie, die dein Chatbot betreibt, die Large Language Modelle, die auch wieder auf neuronalen Netzwerken natürlich basieren, können genau erkennen, was in einem Bild beispielsweise vor sich geht und können erklären, was das ist beispielsweise. Und super Anwendungsfall für die Logistik, wo du erkennen musst beispielsweise, was da übers Band läuft und wie Dinge zu handhaben sind und so weiter und so fort. Wo ist da die Schnittmenge zwischen dem, woran ihr forscht, und diesen neuen Modellen, die beim Thema Vision so enorm weit gekommen sind, wo diese Modelle einfach erkennen können, was auf Videos passiert, welche Akteure da unterwegs sind, was für Objekte da sind, wie man die handhaben müsste, ob das ein Apfel ist oder ein Schuh oder was zerbrechlich ist, solche Dinge. Das ist ja heute echt schlagartig plötzlich möglich geworden und das kann jeder erkennen und jeder wahrnehmen und jeder erleben, wenn er mit solchen Tools mal arbeitet, die ja heutzutage jedem zugänglich sind. Aber wo ist da die Schnittmenge zwischen dem, was ihr macht und diesen Dingen, die heutzutage schon für einen Endverbraucher sozusagen zur Verfügung stehen?
Ja, logischerweise ist das Thema KI für uns mega wichtig. Ne? Ja. Wir sind auch Teil des Lamar-Instituts. Das Lamar-Institut ist eins von 6 geförderten Exzellenzzentren für künstliche Intelligenz hier in Deutschland. Und in diesem Lamar-Institut, da ist zum Beispiel auch das Fraunhofer IIS, das ist das Künstliche Intelligenz-Institut, beteiligt. Und wir kooperieren da eng miteinander. Ne? Also natürlich setzen wir generative KI ein als Anwender, um diese Verfahren für die Logistik zu nutzen. Und da gibt es unterschiedlichste Beispiele. Eins, was ich sehr faszinierend finde, ist zum Beispiel das automatische Generieren von Nachhaltigkeitsberichten. Ne? Also große Unternehmen stehen ja vor der Herausforderung, Nachhaltigkeitsberichte erstellen zu müssen. Und im Prinzip ist das ja nichts anderes, als man sucht sich Zahlen zusammen aus einem ERP-System. Diese Zahlen müssen irgendwie weiter miteinander verarbeitet werden, verschiedene Rechenoperationen. Und diese Daten werden dann genutzt, um in ein Nachhaltigkeitsbericht reinzuschließen. Und diesen ganzen Prozess mit Einsatz von generativer KI zu automatisieren, ist aus meiner Sicht ein super Anwendungsfall.
Mhm. Und nochmal zurück zum Thema dieses Vision. Mich fasziniert so, dieses Thema okay. Vision so besonders, ne? Weil, ja. weil ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt und ich habe auch neulich erst mit jemandem gesprochen, der diesen Use Case tatsächlich bei sich in der Produktion und Logistik angewendet hat. Der einfach nur das stinknormale ChatGPT-Modell von OpenAI genutzt, das aktuelle, hat dort in der Produktion jeweils Fotos von seinen Items dort gemacht und dieses System kann genau erkennen, um welche Items es sich handelt, kann es genau zuordnen, kann die Labels lesen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich das, was viele Jahre nicht funktioniert hat. Ne? Und dieser Typ, mit dem ich da sprach, der hat auch nochmal bemerkt, dass er irgendwie schon seit Jahrzehnten auf die Logimat geht und alles, was da in Bezug auf Bilderkennung, also Erkennung von Labels und so weiter und Gegenständen bisher unterwegs war, super suboptimal, hat nicht funktioniert. Aber jetzt, diese Technologie, die sozusagen jedem heutzutage offen zur Verfügung steht, diese Technologie löst sein Case und diese Modelle helfen ihm aktuell in der Logistik. Deshalb meine Frage, was diese neuen großen Sprachmodelle beispielsweise, die ja auch sehr, sehr gut darin sind, Videos und Bilder zu lesen und zu erkennen, was darin vor sich geht und Dinge zu erkennen und zu verstehen. Inwiefern das aus deiner Sicht tatsächlich in die Logistik passt und inwiefern ihr da schon dran seid, wo das Einzug findet bei euch in der Forschung und der Entwicklung.
Ja, also zum Thema Vision und generative KI und wie kann das zusammengefunden werden, finde ich, ist ein total tolles Beispiel in der Logistik, dass wir ja in der Logistik nicht nur sozusagen Expertinnen und Experten der künstlichen Intelligenz und der Bedienung von Robotern haben, aber was halt möglich ist, ist, dass man über eine Sprachsteuerung, also man kann einfach sagen, sag mal, kannst du mir mal bitte die blaue Kiste geben, ne? Und dann kann die generative KI diese Sprache, indem sie die Schlagwörter rausnimmt, transferiert diese generative KI das in eine für den Roboter verständliche Sprache und dann macht der Roboter das. Und das, finde ich, hat ein riesiges Potenzial und genau damit befassen wir uns auch.
Ja, mega spannend. Also in der Vergangenheit war es ja wahrscheinlich immer so der Fall, dass du, wenn du, gesetzt den Fall, wenn es möglich gewesen wäre, so eine Armee von Robotern in Logistik einzusetzen, dann hättest du gleich nochmal dieselbe Menge an Entwicklern bzw. IT-Experten einstellen müssen, die dann diese Roboter programmieren, damit sie tatsächlich das machen, was sie machen sollen. Aber in der Zukunft wird es doch ganz anders sein, indem man einfach auf ganz natürliche Art und Weise mit dieser Technologie spricht, so wie wir heutzutage mit unseren Chatbots, mit unseren KI-Chatbots sprechen. So wird es in Zukunft auch in abgewandelter Form wahrscheinlich, aber auch möglich sein, solche Roboter in Anführungszeichen zu programmieren, oder?
Ja, klar. Das hat ja keiner gedacht, ne? Also es war ja die ganze Zeit, ging der Hype, oh, wir brauchen super viele Informatiker, studiert Informatik, das ist irgendwie die Zukunftsbranche und auf einmal braucht man gar nicht mehr programmieren zu lernen. Also jetzt vielleicht eher so aus dem privaten Kontext, da hatte jemand gesagt, ja, warum soll ich programmieren lernen, wenn ich doch gar nicht das selber programmieren brauche, sondern ich brauche ja bloß der generativen KI zu sagen, mach mir einen Programmcode, der so und so aussieht und schwupps, braucht man auf einmal die ganzen Programmierer nicht mehr, ne?
Ja, wird in der Tat so verlaufen. Aber diese große Diskrepanz sehe ich immer sehr. Schau in ein stinknormales Lager rein und guck mal, wie automatisiert die Dinge da tatsächlich sind. Und wie weit wir tatsächlich entfernt sind von dem, was du beispielsweise erlebst und deine Vision, die du hast und was du in Labors schon siehst und was du weißt, was möglich ist und was dann tatsächlich heutzutage, heute, 2025, in den Lägern tatsächlich los ist.
Ja,
das ist ein riesengroßer Graben. Und wie überwinden wir diesen Graben? Wird der in Zukunft schneller überwunden werden, weil die Technologie einfacher einsetzbar ist, oder wird es noch lange dauern, bis all die Dinge, die ihr beispielsweise, an denen ihr forscht, die ihr gemeinsam entwickelt mit der Industrie, bevor die tatsächlich ankommen, da wo sie ankommen müssen?
Ja, das ist natürlich eine echte Herausforderung. Und das ganze Thema Digitalisierung, ne? Alle glauben, also jetzt gerade auch Studierende, wenn ich mit denen spreche, die glauben wirklich, dass es vollautomatische Logistiksysteme gibt. Ne? Und ich wundere mich auch jedes Mal, wie viel Papier da auch noch draufklebt und mit Kennzeichen und hier und da. Und da müssen sie ran. Und da müssen die einzelnen Unternehmen auch ran. Ich glaube auch, dass da generative KI unterstützen kann, weil man solche Prozesse damit viel besser automatisieren kann. Und die große Herausforderung ist aus meiner Sicht, das in die Unternehmenssoftware reinzubekommen. Es gibt häufig Closed-Source-Lösungen, die Unternehmen bei sich betreiben. Die kommt da überhaupt gar nicht ran, um jetzt ihre Schnittstellen irgendwie zu verändern. Insofern bin ich auch der große Verfechterin des Thema Open Source, denn wenn wir Open Source entwickeln und jedes Unternehmen einen Beitrag leistet, dann schaffen wir da einfach gemeinsame Synergien. Ja, also ich bin der Überzeugung, wir müssen einfach digitalisieren, 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 weil wenn wir entlang der Prozesskette eine tatsächliche Transparenz haben, dann können wir auch besser automatisieren.
Ja, jetzt haben wir ja dieses Problem, dass der Schuh teilweise so sehr drückt bei den Logistikunternehmen, weil so massiv Fachkräfte in den Unternehmen fehlen. Wann ist die Technologie so weit, dass es wirklich da einen Impact macht? dass wirklich dieser Schmerz da endlich weggeht, weil ich höre es immer wieder, dass Leute einfach zu wenig Leute haben, die in Logistik arbeiten.
Also erstmal hast du dann natürlich jetzt die Steilvorlage dazu gegeben, dass wir humanoide Roboter in der Logistik brauchen, ne? Weil wir einfach mit dem Demografiewandel, das wird sich ja auch noch in den nächsten Jahren verschärfen, die Babyboomer, die gehen alle in Rente und es kommen eigentlich viel zu wenig Personen nach. Insofern, aber eh jetzt ein humanoider Roboter irgendwo in der Logistik steht, glaube ich, vergehen einfach nochmal 10 Jahre. Aber was aus meiner Sicht deutlich zu erkennen ist, ist, dass die Komplexität der Handhabungsaufgaben, die im Lager automatisiert bewältigt werden können, einfach zunimmt. Ich würde einfach mal trotzdem sagen, durch diese ganze Digitalisierung und den E-Commerce hat sich wiederum die Anzahl der Menschen, die wir in den Distributionszentren brauchen, die hat sich, ich glaube, verdreifacht. Zwischen 2011 und 2021, die Personen, die in der Logistik arbeiten, haben sich verdreifacht. Das heißt, wir haben da den Trend, dass es weniger Menschen gibt, wir aber mehr Menschen benötigen, die Logistik machen wollen. Und deswegen wird sich auch Automatisierung aus meiner Sicht durchsetzen. Und da fallen auch keine Arbeitsplätze weg. Das ist eine ganz andere Perspektive auf Automatisierung als in den 70er Jahren. Da gibt es diesen einen Spiegeltitel irgendwie, die Roboter oder die Automatisierung vernichtet alle unsere Arbeitsplätze. Ne? Da denkt heute gar keiner mehr dran, sondern alle sagen, oh, wir müssen automatisieren, weil wir gar keine Leute finden.
Ja, und Alice, nochmal zurückzukommen auf das Thema, was du vorhin schon mal angesprochen hattest mit dem Evobot, der von Chapter jetzt industrialisiert wird. Dieser Prozess fasziniert mich und ist auch eins eurer Stärken, ehrlich gesagt. Die Art und Weise, solche Dinge, die in der Forschung funktionieren, tatsächlich flächendeckend in die Industrialisierung zu bringen beispielsweise. Worauf kommst du da an?
Ja, ist bei uns tatsächlich so. Diese großen Projekte, die machen auch allen am meisten Spaß, ne? Weil da ist der Hebel dessen, was gemacht wird, so groß. Und alle hoffen natürlich darauf, dass das, woran sie mitarbeiten, dass sie das später irgendwie global in den Logistiksystemen sehen werden. Aus meiner Sicht ist eine der Erfolgsfaktoren, dass sich Unternehmen entscheiden, strategisch in eine Kooperation zu gehen, ne? Und genau dafür sind wir da, ne? Also wir sind ja nicht nur sozusagen leisten eine Forschungs- oder Entwicklungsarbeit für Dinge, wo es auf dem Markt ansonsten wenige oder niemanden gibt, der das kann, sondern es gibt auch Know-how-Transfer. Und wenn wir jetzt über das Thema KI sprechen, dann fehlen KI-Experten und in einer Kollaboration mit uns ist es möglich, dass wir auch Wissen transferieren. Das ist einer unserer Satzungszwecke als Verein. Und da freuen wir uns über Unternehmen, die tatsächlich solche strategischen Kooperationen, die heißen bei uns Enterprise Labs, eingehen. Und dann arbeiten wir nicht als Dienstleister für die, sondern wir arbeiten kollaborativ. Die haben ein Team auf einer Seite, wir haben ein Team auf der anderen Seite und die arbeiten jetzt zum Beispiel in mehreren Strängen beim Evobot an dem Thema Sicherheit, an dem Thema Handhabung, an dem Thema Visual Slam, da hatten wir schon drüber gesprochen. Und da haben wir aber ein paar Unternehmen, die hier auch im Ökosystem Dortmund partizipieren, auch in anderen Formaten, zum Beispiel mit Schenker. Oder ganz lange arbeiten wir auch schon mit DAXA zusammen. DAXA hat ja mit uns gemeinsam auch den Deutschen Logistikpreis vor 2 Jahren gewonnen. Auf dem Kongress, wo wir uns kennengelernt haben, ist das übrigens gewesen.
War das mit dem digitalen Zwilling?
Ja, genau, AdILO. Identifikation und Lokalisierung. Und das ist, finde ich, ein ganz tolles Beispiel dafür, welchen Mehrwert eine solche strategische Kooperation hat. Das Lab läuft schon seit vielen, vielen Jahren und es ist nicht so gewesen, dass irgendjemand mal die Idee hatte, wir bauen jetzt hier einen digitalen Zwilling, sondern aus dieser Zusammenarbeit und den verschiedenen Themen, an denen gearbeitet wurde, ist sukzessive die Idee dazu entstanden und es gab die Möglichkeit, das umzusetzen. Und ich finde, da könnten einfach noch mehr Unternehmen auf diesen Zug aufspringen und so die europäische Wirtschaft weiter befeuern. Ne?
Was für Unternehmen würdest du denn typischerweise wünschen? Also sind es noch mehr Logistikdienstleister, ist es auch Industrie, ist es Handel, ist es Startups, ist es all of the above?
Ja, das Tolle an der Logistik ist, dass ja alle, die produzieren, Logistik machen müssen. Ne? Das heißt, prinzipiell sind bei uns alle Unternehmen willkommen, die sich mit Logistik befassen. Ich persönlich habe ein Faible für Intralogistik. Ne? Ich habe ja nun auch selber in der Planung und Auslegung von Lagersystemen in der Industrie gearbeitet und das gefällt mir einfach. Mir gefällt die Branche der Intralogistik und der Systemintegratoren, das gefällt mir einfach super gut. Und solche Unternehmen, mit denen würde ich gerne zusammenarbeiten und haben wir ja auf der Logimat auch verschiedene Unternehmen angesprochen, mit denen wir bisher noch nicht so engen Draht haben. Aber wie das bei strategischen Kooperationen ist, die entstehen nicht von heute auf morgen, sondern das ist halt eher so ein mittelfristiges Thema.
Mich hat vorhin dein Weg fasziniert, von der Industrie tatsächlich in die Wissenschaft. Häufig gibt es den Weg von der Wissenschaft in die Praxis beispielsweise. Ja. Aber wie kriegen wir noch mehr Leute aus der Praxis tatsächlich in die Wissenschaft? Und ich kann mir vorstellen, wenn man so langjährig wirklich die Praxis und Logistik von der Pike auf gelernt hat, die dann in der Wissenschaft beispielsweise anzuwenden? Ich glaube, da gibt es zu wenig Beispiele davon, dass das gut funktioniert. Wie können wir dann noch mehr Erfolge erzielen? Ist das überhaupt ein Problem oder ist das ein Problem, was nur ich wahrnehme?
Hast du echt einen wunden Punkt getroffen. Ne? Als Professorin ist der Weg aus der Praxis an die Universität eher ungewöhnlich. Ne? Und also in Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist das ja durchaus üblich, aber Universitäten funktionieren auch nochmal ja ein kleines bisschen anders. Und gerade wir in der technischen Logistik, ne, wir kranken darunter ein bisschen, weil die Kennzahlen, mit denen Wissenschaftler gemessen sind, relativ schlecht zu praktischen Problemen passen. Und insofern bin ich dabei total stolz drauf, dass wir das als technische Logistikgemeinschaft in Zentraleuropa, würde ich mal sagen, arbeiten wir alle sehr eng zusammen. Haben wir echt ein paar Leute, die auch aus der Praxis wieder in die Wissenschaft gegangen sind, und wir kämpfen dafür auch. Wir kämpfen dafür, dass dieser Weg nicht immer schwieriger wird, sondern dass es Disziplinen gibt, in denen das total gut ist. Ne? Wie wir mehr Menschen davon begeistern, einfach darüber reden, wie toll auch Wissenschaft sein kann. Ne?
Ja, vielleicht ist dieses Gespräch auch ein Beispiel dafür, dass es nicht alles trocken ist, dass es irgendwie auch menschlich ist und irgendwie nahbar, und man hört da einen Enthusiasmus für das Thema beispielsweise raus. Ne? Ich würde mir wünschen, dass diese Wände noch irgendwie durchlässiger wären, dass man sozusagen hin und her wechseln könnte. Wäre auch total spannend, aber man muss sich wahrscheinlich für die ein oder andere Welt entscheiden, um wirklich Karriere in der Wissenschaft zu machen, muss man sich lange Zeit für die Wissenschaft dann entscheiden und kann nicht später nochmal einsteigen. Wie sieht es denn aus und können wir da besser werden?
Also eine Sache, mit diesem Podcast machen wir das, und deswegen bin ich auch gerne unterwegs. Also für mich ist die Logimat und Supply Chain CX, das sind ja zwei große Veranstaltungen, in denen ich jedes Mal, ich bin noch nicht so lange dabei, aber in denen wir uns mit dem, was wir tun, präsentieren. Und wir laden ja auch einmal im Jahr ein zum Zukunftskongress, der findet im September bei uns auch wieder statt. Und da haben Menschen die Möglichkeit zu sehen, was wir machen. Und über diese Begeisterung hoffe ich, dass auch noch wieder mehr Menschen zurück in die Wissenschaft kommen. Wobei es tatsächlich so ist, dass am Fraunhofer-Institut da passiert das dann und wann mal, dass Menschen, die aus der Praxis kommen, doch ein großes Interesse haben, wieder in die Forschung zu gehen, weil wir hier ja beides machen. Ne? Wir machen hier sowohl
Industrieprojekte. Aber du sagst wieder in die Forschung, das heißt, das impliziert, dass sie vorher schon mal in der Forschung waren, bevor sie dann wieder ankommen. Oder gibt es Leute, die wirklich irgendwie 20, 30 Jahre in der Praxis gearbeitet haben und dann noch eine Karriere in der Forschung machen? Gibt es das auch?
Eher weniger, würde ich mal sagen. Okay. Eher weniger. Also es ist natürlich auch immer die Frage, auf welcher Ebene spreche ich über Forschung. Ne? Das mit den Professoren, da musst du ja erstmal schon mal für promoviert sein. Das heißt, das sind ja alles welche, bis auf die ganz wenigen, die in der Industrie gearbeitet haben. Das sind ja immer schon welche, die mal in der Forschung gearbeitet haben. Ne?
Ja, in der Tat. Wissenschaftliches Arbeiten ist nochmal was anderes als in der Industrie arbeiten oder in Praxis arbeiten. Das ist ja schon zwei verschiedene Welten. Aber ich wünsche mir, dass sie noch irgendwie enger verzahnt wären, so aus meiner Sicht zumindest. Ja, Alice, wenn du jetzt so ein bisschen nach vorne schaust, wenn du in 10 Jahren zurückblickst auf das, was du in den ersten 10 Jahren in deiner Funktion hier geschafft hast, was wirst du dann geschafft haben?
Ich möchte einen Beitrag dafür leisten, dass wir hier gesellschaftliche Herausforderungen bewältigen. Und unsere gesellschaftlichen Herausforderungen sind Digitalisierung, Klimaneutralität, Fachkräftemangel. Und wenn ich in 10 Jahren zurückgucke und es hier immer noch ein lebendiges Fraunhofer-Institut und ein lebendiges Ökosystem der Logistik in Dortmund gibt und ich unsere mobilen Roboter, die wir entwickelt haben, dann live fahren sehe, ich glaube, dann bin ich wirklich richtig glücklich.
Und spätestens dann sehen wir uns, sprechen wir uns wieder, aber wahrscheinlich schon viel, viel früher. Wir sehen uns wahrscheinlich auf der Supply Chain CX, spätestens im Oktober bist du auch.
Da werde ich auf jeden Fall auch hinfahren. Wir planen da eine Session. Ich zusammen mit der Kerstin Höfle von Körber sind wir für das Thema KI, also AI, verantwortlich. Und wir sind gerade dabei, schon Pläne zu schmieden. Also wir sind eigentlich auch schon, also ich werde eine große Session machen zum Thema Industrial Metaverse. Da freue ich mich mega drüber. Wir werden eine Session machen, die sich mit dem Thema Open Source beschäftigt. Und mit Kerstin, wir haben uns was Tolles überlegt. Sie wird eine Session machen, wo wir auf Geschäftsführungsebene, möchte sie mit Geschäftsführenden diskutieren, wie viel KI sie denn jetzt in ihrem Arbeitsalltag tatsächlich einsetzen und einfach mal den Praxischeck zu machen. Ne? Weil das ist, glaube ich, einfach mega spannend. Wenn ich mir angucke, wie ich arbeite, wie ich persönlich arbeite, ne, dann könnte ich selber auch generative KI noch viel mehr einsetzen, um Texte zu produzieren. Da muss ich ja nicht mehr alles selber machen. Ne? Also da freue ich mich drauf, da sehen wir uns dann beim Supply Chain CX.
Super spannend. Alice, vielen, vielen Dank fürs tolle Gespräch, und dann sehen wir uns spätestens im Oktober in Berlin. Ja. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis bald, Boris.
So, das war der BWL-Podcast mit Professor Alice Kirchheim vom Fraunhofer IML. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.